Echte Männer reden, der Podcast mit Vera,
Jan
und mit Rüdiger. Herzlich willkommen. Die aufmerksame Zuhörerschaft hat vielleicht gemerkt, dass wir einen weiblichen Gast heute haben, die sich auch schon mit Namen vorgestellt habt. Und trotz extrem hoher Corona-Zahlen sind wir heute Morgen in uns gegangen und haben entschieden, dass wir doch diesen Podcast machen wollen. Wir sind alle soweit gesund und haben uns ja im Nabel der Welt getroffen, nämlich in Krefeld, mit unserem ersten Podcast-Gästin.
Der Podcast.
Genau. Vera, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du so tust und was du hier machst mit uns?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ich hier als erste Gästin auch noch in diesem Podcast sein darf. Mein Name ist Vera Drüpacke, ich bin Referentin für Jungen- und Männerarbeit beim SKM-Bundesverband und damit Kollegin von Rüdiger und auch von Jan. Und genau, ich mache das jetzt seit einem guten Dreivierteljahr und habe sehr viel dazugelernt und ja, ich bin gespannt, was heute hier auf mich zukommt. Ein bisschen skeptisch auch, wie ich dazu beitragen kann, zu diesem Echte-Männer-Reden-Podcast. Und ja, werde aber mein Bestes geben.
Aber ich glaube, anders als skeptisch, wir haben uns ja auch im Vorfeld ein bisschen unterhalten, du hast gesagt, du bist ganz schön aufgeregt.
Ja.
Ja, das finde ich sehr nachvollziehbar. Ich weiß noch, Jan, als wir hier das erste Mal saßen und dann stehen hier diese Mikros und du hast ja nochmal so ein Technik-Update, das interessiert Zuhörer überhaupt nicht, wie die Technik aussieht, aber von daher ist es ja auch immer herausfordernd, dann, wenn diese rote Lampe angeht, dann loszuquatschen.
Ja, ich finde es heute, um mal auf das Technik-Update einzugehen, also wir haben heute ein Technik-Update hier. Wir haben uns ein paar neue Mikrofone gekauft, wir haben uns wir haben auf jeden Fall neues technisches Gerät, das anders funktioniert als das, was wir vorher hatten. Und das ist dann mein Teil der Aufregung, dass ich hoffe, dass das so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn ich so auf den Monitor blicke, sieht das aber auch ganz gut aus.
Gut.
Als Außenstehende kann ich sagen, es sieht extrem professionell hier aus. Ich weiß ja nicht, wie es vorher war, aber ich glaube, das ist ein richtig, richtig qualitativ hochwertiger Podcast, den ihr hier macht.
Ich wusste, Jan, wenn wir Vera einladen, dann kriegen wir endlich mal die richtige Rückmeldung. So. Vera, wie wird man denn als Frau Referentin für Jung- und Männerarbeit?
Also ich bin das geworden, indem ich ein dazu passendes Studium absolviert habe. Ich habe einen Bachelor studiert in Gender Studies und einen Master in Soziale Arbeit und habe praktische Erfahrungen aus der stationären Jugendhilfe mit männlichen Jugendlichen und genau, so bin ich dazu gekommen. Und ja, das ist ja jetzt beim Bundesverband keine Arbeit mehr auf der operativen Ebene. Und deswegen, ja, ein bisschen anderer Zugang. Aber genau, so war mein Werdegang dorthin.
Hm. Und fühlst du dich denn da, also ich habe deswegen gefragt, das ist ja Jungen- und Männerarbeit. Und ich glaube, mit deinem fachlichen Background Gender Studies bist du bei uns genau richtig. Also wir sind ja direkte Kollegen. Ich nenne mich auch Referent für Jung- und Männerarbeit beim Bundesverband. Und es gab in der Überlegung dann ja auch die Entscheidung, wir sind hier jetzt mit einigen Männern, die hier arbeiten und brauchen jetzt eigentlich eine Kollegin. Konntest du unsere Gedanken da nachvollziehen, dass wir jetzt auch gesagt haben, wir wollen eine qualifizierte Kollegin in dem Bereich haben? Weil gerade wenn es um viele emanzipatorische Kontexte geht, gerade auch um Frauenförderung und Frauengleichberechtigung, sind die Akteurinnen ja größtenteils Frauen so. Und da habe ich so den Eindruck, die Idee nicht immer naheliegend in dieser Debatte dann auch Männer einzustellen. Wir haben uns jetzt für dich als Frau entschieden, als Verband. Ist es da leicht für dich, da eine Rolle zu finden oder wie ist es für dich?
Also ich persönlich bin eigentlich der Auffassung, dass es mehr um die Haltung geht als um das Geschlecht. Also im Kontakt auch mit jungen Menschen ist es wichtig, wenn man eine Beziehung aufbauen will, dass man die richtige Haltung hat, dass man offen ist, authentisch und zugänglich, um mit den Leuten in den Kontakt zu kommen. Und von daher mag ich das eigentlich gar nicht so pauschal zu sagen, du bist weiblich, du bist männlich, deswegen bist du nicht geeignet für dieses oder jenes Aufgabenfeld. Verstehe aber natürlich diese Herangehensweise von zum Beispiel Frauenhäusern, Frauenberatungsstellen zu sagen, das ist ein sensibles Themenfeld, es ist wichtig, dass man da vielleicht auch aufgrund der Sozialisation ein Verständnis dafür hat, wie man mit den Menschen dann sprechen muss. Ich finde es eine sehr, sehr gute Idee vom Bundesverband zu sagen, sie möchten jetzt auch eine Frau einstellen, weil ich glaube, wir müssen genau über diese Themen sprechen und das funktioniert halt nicht, wenn wir uns nicht unter Menschen mit verschiedenen Geschlechterperspektiven austauschen über diese Dinge. Hm. Okay.
Ich hätte, du hast ja jetzt vielleicht auch schon mitbekommen, dass wir als Berater, das haben wir ja auch im letzten Podcast haben wir das ja thematisiert, oder in einem der letzten. Es geht bei uns in der Arbeit ja häufig darum, wir arbeiten mit Männern persönlich durch diese geteilte Lebenswelt. Wie ist das für dich, wenn du sowas hörst? Also fühlst du dich dann als Frau irgendwie disqualifiziert für so eine Arbeit? Oder?
Ja, ein bisschen schon manchmal. Also ich kann natürlich halt, wie gesagt, diese Herangehensweise verstehen und weiß ja auch, dass das bei der sozialen Arbeit für Frauen auch so gemacht wird. Aber ich würde sagen, wenn man diesen reflektierten Hintergrund hat und in der Lage ist, vielleicht sich in diese verschiedenen Situationen hineinzuversetzen oder bereit ist, sich auf den Klienten, mit dem man arbeitet, einzulassen, spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Und deswegen, ja, es ist schwierig zu beantworten.
Ich sehe das anders. Also ich glaube, du hast gerade gesagt, es spielt keine so große Rolle. Ich glaube, es spielt eine sehr große Rolle und es wäre schön, wenn es nicht so eine große Rolle spielen würde. Du hast, du bist Referentin für junge Männerarbeit, weil du eine Frau bist. Weil ich glaube, das Wissen darum, dass es diese Geschlechterperspektive gibt. Wir befassen uns da beruflich alltäglich mit und erstmal hieß unser Podcast Echte Männer reden. Das heißt, wir reden ständig irgendwie auch über Männer und Frauen und Männer sind so und Frauen sind so und es wäre eine schönere, bin ich sicher, eine schönere Welt, wenn man den Menschen mit seinen Kompetenzen wahrnehmen würde. Aber wir werden ja von außen immer irgendwie auch als Männer und Frauen betrachtet und natürlich auch bewertet. Und da werden Männer in diesen Bewertungen anders bewertet als Frauen. So. Und mit dem müssen wir uns ja irgendwie auseinandersetzen, egal ob wir das jetzt richtig finden oder nicht. Ich hatte noch gedacht, ich weiß jetzt ja von dir zum Beispiel auch, dass du in deinem ersten oder in deinem letzten Job mit unbegleiteten geflüchteten Jungen und jungen Männern gearbeitet hast. Und da würde mich mal interessieren, ob du glaubst, dass für diese Menschen, mit denen du ja viel Zeit verbracht hast in der stationären Jugendhilfe, habe ich die Fantasie, dass das schon eine Rolle gespielt hat, ob die mit dir oder mit einem männlichen Kollegen da zugange waren?
Das ist total schwer zu beantworten, ehrlich gesagt. Also wir haben da damals im Team...
Anspruchsvoller Podcast, Vera.
Wir haben da damals im Team auch immer viel drüber diskutiert, beziehungsweise wenn neue Kollegen kamen, Männer, haben wir häufig auch gesagt, also ich nicht, aber andere Kolleginnen haben gesagt, oh toll, jetzt kommt mal ein männlicher Kollege, der kann dann gut die Jungs anpacken und so.
Was
und,
auch immer, ne?
Ich habe dann immer mich so ein bisschen darüber geärgert, weil das uns als Frauen in dieser Arbeit ja irgendwie so ein bisschen degradiert hat, hatte ich das Gefühl, ne? Also und ich hatte in der Regel das Gefühl, ich habe ganz gute Beziehungen zu den Jugendlichen und das ist mir einigermaßen gelungen und wollte das deshalb nicht, diese Degradierung aufgrund meines Geschlechts einfach so hinnehmen und habe mich deswegen sehr innerlich dagegen gewehrt. Ich glaube, dass es in vielen Situationen hilfreich ist, weil man einen anderen Ton anschlagen kann und vielleicht auch vielleicht wird tatsächlich manchmal von den männlichen Jugendlichen eine gewisse Art von Härte oder ja Grenzaufzeigung eingefordert, die dann Männer allein aufgrund ihrer körperlichen Statur oder aufgrund all dessen, was die Jugendlichen aus anderen Kontexten mit Männlichkeit verbinden, mitbringen als wir Frauen. Aber ja, das ist so vielfältig, was da dahinter steckt, was die Jugendlichen brauchen und auf wen sie dann besser ansprechen. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt in der Beratung. Manche Männer mögen vielleicht lieber mit Frauen sprechen oder mit Männern sprechen, weil sie diese oder jene Erfahrungen mit Frauen oder Männern gemacht haben. Deswegen möchte ich, also finde ich das einfach nicht so gut, da pauschal zu sagen, das oder jenes passt besser zu dieser oder jenen Person.
Ich glaube, das können die Personen ja auch nur erstmal selber entscheiden. So, wobei ich auch nicht immer sicher bin.
Wenn sie es überhaupt bewusst wissen. Ja,
wobei ich genau auch nicht immer sicher bin, ob sie denn vielleicht auch eher dann das einfordern, was ihnen leichter fällt, aber eigentlich was anderes brauchen würden. Weil ich glaube, meine Erfahrung ist, oder ein Teil unserer Männerberatung ist ja an der Stelle eben auch erwachsenen Männern, das, was ja bei den Jungen auch sehr oft wird, so ein Nachreifungsangebot zu geben. Das heißt, wir wachsen mit diesen Bildern auf, Männer sind so, Frauen sind so. Wann haben wir denn mal die Chance, diese Bilder zu überprüfen? Ne? Am Anfang haben wir Mama und Papa und die sind in der Regel immer noch in den Klischees da. Mama ist mehr zu Hause, Papa ist mehr weg und arbeitet, ist also auch weniger präsent. Wann überprüfen wir das mal im Laufe unseres Lebens tatsächlich, ob diese Bilder denn sinnvoll sind und Wert haben? Dazu spielt natürlich auch so eine sexualisierte Beziehungsebene eine Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass auch die jungen Männer, die bei euch sind, die Kolleginnen anders auch natürlich irgendwie als Frauen wahrnehmen und vielleicht auch sich zu denen hingezogen fühlen und da irgendwas Flirtmäßiges stattfindet. Und das sind ja so Sachen, die machen ja einfach einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. So, ob wir das jetzt als Profis sagen, ob das so sein sollte, und wir können natürlich den Jugendlichen, aber ich bin hier deine Betreuerin, du darfst dich nicht in mich verlieben oder was, aber das interessiert die ja nicht, muss sie auch nicht interessieren. Und ich glaube, da gibt es gerade im Kontext von sozialer Arbeit ganz viele Möglichkeiten, Menschen auch zu befähigen und zu bestärken, wenn sie es schaffen, einen reflektierten Zugang zu diesen Rollen zu kriegen. Also die Leute, mit denen wir arbeiten, aber wir selber ja auch. Wir selber als Fachleute.
Ja, auf jeden Fall.
Wir sind hier so gut in Statements heute, wir kommen gar nicht in den Diskurs. Ne? Also mich würde mal, also wir haben ja auch schon viel darüber erzählt, wie das für uns ist, als Jungs aufzuwachsen, Jan und ich, die starken Jungs, die irgendwie keine Gefühle zeigen sollen, und sind ja auch viel im Gespräch darüber, dass wir uns fragen, gelten diese Bilder noch? Ich glaube, sie gelten noch viel mehr, als wir glauben. Und mich würde mal interessieren, ob es, wenn du so an deine Biografie denkst, du hast auch eher einen frauentypischen Beruf gewählt, wir auch. Wir sind Sozialarbeiter, du bist auch Sozialarbeiterin. Ob es in deiner Biografie, ob du dich noch erinnern kannst, das war der erste Moment, wo du irgendwie gedacht hast, scheiße, das kann doch nicht sein, nur in Anführungszeichen, weil ich ein Mädchen bin, gilt jetzt diese oder jene Regel oder gilt diese Erwartung? Kannst du dich daran erinnern? Wann
meinst du jetzt auf den Beruf?
Ja, gerne auch was privat. Also privat, das von dir dann irgendwie gesagt wird, aber du bist ja ein Mädchen oder du bist ein Mädchen, du musst, kannst oder sollst dies oder jenes.
Boah, das ist aber schwierig. Also ich glaube, dass ich das so untergründig immer merke bei Kleinigkeiten im Alltag, wo ich mir Gedanken mache, kann ich das jetzt oder kann ich das nicht?
Du hast mir mal erzählt, dass du es kennst, entweder von dir oder von Bekannten, von denen bin ich nicht mehr sicher, dass es um diese Bewertungen des Äußeren geht und dass das auch viel kommentiert wird. Irgendwie, du hast ja die Haare schön oder nicht geschminkt heute oder was auch immer.
Ja, das stimmt. Die Äußerlichkeiten werden immer, da wird immer auf das Wohlbefinden rückgeschlossen. Also aus meiner Kindheit heraus würde ich sagen, also was bei mir ganz, ganz stark so mitschwingt, ist so dieses unauffällig und anpassungsfähig und nicht laut und lieb sein.
Brav sein, das brave Mädchen.
Genau, das schleppe ich heute noch sehr mit mir rum. Da fällt es mir manchmal schwer, da rauszukommen. Und was du ja oft sagst, auch Rüdiger, sei doch mal aggressiv oder Aggressivität ist gut. Und so, ich sehe das auch, ich fühle das auch und so. Und ich spiele ganz oft sehr aggressive Varianten von mir in meiner Fantasie durch. Aber so der Ausbruch davon in der Realität, das gelingt eher selten. Mhm. Was ja auch okay ist an sich, ne? Aber ja, ich glaube, da schwingt das schon stark mit manchmal.
Das haben, also ich sag mal so, das haben Männer auch, ne, dieses, also so was Anpassungsfähiges. Und an der Stelle bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt was speziell Weibliches ist deswegen. Also sich zurückzunehmen, vielleicht auch mal nicht aufzufallen. Also so interpretiere ich das jetzt oder benenne ich das jetzt als Mann. Oder eben auch aggressionsgehemmt zu sein. Weiß nicht, ob das jetzt was speziell Weibliches ist, weil ich das auch von vielen Kollegen kenne. Und inwiefern das jetzt so ein Habitus ist, der oder ein Verhalten ist, dass es sowohl männlich als auch weiblich gibt. Weiß nicht, also kriege ich jetzt gerade schon wieder einen Knoten im Kopf. Ne?
Ich finde auch irgendwie,
das so zu labeln, dass wobei, das machen wir jetzt gerade auch. Du willst jetzt ansetzen und ich sag noch einen Satz.
Vera steht jetzt hier stellvertretend für alle Frauen dieser Welt. Das ist doch klar. Ja.
Aber jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte.
Gern geschehen, Jan. Ja. Entschuldige.
Also ich finde aber auch, je mehr man darüber diskutiert mit verschiedenen Leuten, desto deutlicher wird das auch immer, wie blödsinnig das irgendwie ist. Also ich meine, wir arbeiten jetzt trotzdem in dem jungen und männerspezifischen Bereich und wir müssen uns Gedanken darüber machen. Aber trotzdem, je mehr man sich darüber austauscht, desto mehr wird irgendwie deutlich, wie unterschiedlich und von wie vielen Faktoren das abhängig ist, wie sich Menschen entwickeln. Und dass es halt bis zu einem gewissen Grad einfach unsinnig ist, dass immer auf diese beiden Kategorien männlich-weiblich runterzubrechen. Und trotzdem brauchen wir ja aber irgendwie einen Ansatzpunkt, ne? Und manchmal sind es eben Männer- oder Frauenspezifische Sachen oder Probleme, mit denen Klientinnen zu uns in die Beratung oder was auch immer kommen. Also es ist so irgendwie dieser Drahtseilakt zwischen, wann müssen wir mal endlich aufhören, darüber zu sprechen, weil es führt nirgendwo hin und
ich glaube, wir müssen die Leute dann eben auch abholen. Mhm. Also das finde ich bei dieser, du hast ja einen Bachelor in Gender Studies, ne? Das heißt, du hast dich ja schon sehr lange damit beschäftigt, also mindestens 3 Jahre.
Ja.
Ich glaube, das haben andere Menschen ja nicht. Die wissen ja nicht, worum es da geht. Und ich sage das, will das jetzt nicht als Abwertung verstanden wissen, aber aus so einem wissenschaftlichen Elfenbeinturm dann heraus zu sagen, ab heute gibt es ein Gendersternchen und das sind Kategorien, die sollte es nicht geben oder die sind eigentlich Blödsinn, die gehören ja immer noch zur Realität von vielen Menschen. Und also ich unterschreibe das, was du sagst, gerne zweimal und auf der anderen Seite spielt es ja immer noch eine Rolle und wir brauchen ja einen Umgang damit und müssen Leute ja irgendwo abholen damit.
Ja, und genau das ist auch das, worüber ich mir als Rüdiger mich gefragt hat, überleg dir doch mal was, worüber du sprechen willst. Das war halt auch so eine Sache, an die ich gedacht habe. So zum Beispiel genau das, was du sagst eigentlich mit Genderstern und man muss die Leute irgendwo abholen und so, ne? Ich krieg ja so oft auch aus dem privaten Umfeld oder auf sozialen Medien liest man die Diskussionen darüber, wenn wieder irgendwie in einem Artikel von der Tagesschau zum Beispiel da ist, wird irgendwo der Genderstern verwendet und sofort sind da 1000 Posts drunter, wie lächerlich das ist und so. Es geht ganz, ganz viel dann darum und ich denke da immer wieder, boah, man muss wirklich gucken, dass es nicht auseinanderdriftet, diese von oben aufoktroyierte wissenschaftliche, in Anführungsstrichen, Perspektive, die einfach nicht das trifft, wo ein Großteil der Bevölkerung sich noch gedanklich zu diesem Thema befindet.
Für mich ist das wirklich auch ein Politikum, also wie ihr das beschreibt, in diesem Spannungsfeld zwischen links und rechts, ne, wo die politische Linke an der Stelle ja wirklich auch in einem Diskurs weit fortgeschritten ist. Und ich hole ja auch meine Energie genau aus dem Wissen raus, ey, diese ganzen Gender-Zuschreibungen sind doch scheiße. Also die begrenzen uns viel mehr, als dass sie uns frei machen. Ne? Und deswegen finde ich es ja auch gut, auch in Sprache das sichtbar zu machen, dass es eigentlich, ne, wir haben vorhin mit einem halben Augenzwinkern unsere Gästin Vera gesagt. Ne, und es ist ja auch schön, erstmal darauf hinzuweisen, du bist ja auch hier, weil du eine Frau bist heute. Echte Männer reden und die Vera. Ne? Offensichtlich, die hört es an der Stimme. Ich kann das auch optisch, glaube ich, sonst muss ich mir noch widersprechen, Vera, sie ist tatsächlich eine Frau. Und es spielt ja ein, und ja. Das von einer rechten oder einer konservativen Debatte auch einfach mal kommt, hä? Frauen sind Frauen, Männer sind Männer. Ich komme in einen Raum rein und kann mit fast hundertprozentiger Sicherheit sagen, Mann, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, Mann. Also diese Dualität ist sichtbar und genau zu gucken, an welcher Stelle führe ich denn diesen Diskurs zu sagen, das sind einzelne Aspekte, ne, das Aussehen, das Erscheinungsbild und die Bewertungen, die ich damit habe. Ja, klar kann man nicht sagen, es gibt Männer und Frauen. Und die Bewertungen, die wir aber damit verknüpfen und die Assoziationen, die wir haben, die machen es ja oft im Alltag so schwer und auch so ungerecht. So, und du sagtest vorhin ja, wie oft müssen wir noch drüber reden? Ich glaube, wir haben jetzt gerade erst angefangen. Und ich glaube, aus der Männerperspektive war es ja wirklich lange so, dass die Männer sagen, ja, ist ja gut, dass ihr Frauen darüber redet. Und das ist ja auch ein Anliegen von Jan und mir und unserer Arbeit ist zu sagen, und wir Männer sind auch genervt davon. Und da hole ich mir die Energie für meine Arbeit auch her, von diesem Genervtsein und diesem Ungerechtigkeitsempfinden, wo die Frauen, kannst du ja gleich vielleicht auch noch ergänzen, sagen, dass es gibt so viele Aspekte im Leben, da werden Frauen benachteiligt, nur weil sie Frauen sind. Und wir ja jetzt auch gucken, ja, es gibt auch Aspekte im Leben, da sind Männer benachteiligt, nur weil sie Männer sind. Und das eine hat mit dem anderen zu tun und auch wiederum nicht zu tun. So, und es geht nicht darum, jetzt einen Bewertungsbattle zu machen, wer hat es aber jetzt schwerer, sondern genau dieses Ergebnis, was du gerade sagtest, Vera, zu haben, das muss doch nicht sein, das ist so unsinnig.
Und jetzt wird ja auch in sozialen Medien und auch nicht sozialen Medien, sondern Medien insgesamt viel über toxische Männlichkeit gesprochen, wovon sich viele Männer auch schnell angegriffen fühlen und sich denken, ich will doch niemandem was Böses, warum ist jetzt plötzlich mein Verhalten oder was ist denn bitte jetzt an meinem Verhalten plötzlich toxisch? Und das finde ich auch eigentlich, das ist was, wo wir anknüpfen müssen.
Ja, da müssen wir anknüpfen. Und deswegen, um das mit dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm da nochmal zu sagen, ich habe ein Buch gelesen von, wie heißt der nochmal, Brandes, glaube ich, war das hier der, mit dem männlichen Habitus. Ich meine, das ist in diesem Buch, da sagt er, es gibt in den Geschlechterforschung, es gibt Frauenforschung, es gibt kritische Männerforschung. Und dann sagt er, was ist das für, also das ist total komisch, weil Forschung ist ja immer kritisch, sonst ist ja keine Forschung. Das schwingt er halt immer so mit, ne, dass man für ihn, habe ich da so rausgelesen, dass auf die Männer immer richtig kritisch geguckt wird und du sagst ja schon mit der toxischen Männlichkeit, das wird da behandelt. Und wenn wir Männern nichts bieten in der Wissenschaft, wenn wir nicht sagen, da gibt es was für euch zu gewinnen und denen was irgendwie in die Hand reichen oder so, um in ihrer Lebenswelt irgendwie auch mal was zu finden, was sie bereichern kann, dann stoßen wir auf Widerstände. So, und das, finde ich, ist halt ein Problem in diesem Diskurs. Da wird dann über etwas geurteilt oder da gibt es dann Menschen, die sich davon abgehängt fühlen oder keine Lust darauf haben, weil wenn die sagen, wenn ich an diesem Diskurs teilnehme, so wie ich bin, dann kriege ich nur auf die Fresse.
Ja.
Muss man auch differenziert betrachten. Also natürlich kann nicht ja jeder sagen, was er will und Grenzen überschreiten. Wie gesagt, man muss Menschen eben halt mitnehmen. Ne? Und wenn Männer nur als
Sündenbock.
Ja, oder als schadhafte Wesen mit schädlichem Verhalten auftreten, erzeugt das kein Interesse, glaube ich.
Und Interesse ist vielleicht ein gutes Stichwort in der Debatte ja eben auch, dass es genau in dieser politischen Hitzigkeit, die wir haben, ne, und was darf man eigentlich sagen? Also wo es ja genug Deppen, Entschuldigung, liebe Deppen, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, die es nicht unterscheiden können zwischen Meinungsfreiheit und es gibt sehr viel Ablehnung und Widerstand gegen meine Meinung. So, natürlich haben wir Meinungsfreiheit in Deutschland, ne? Grundsätzlich in Europa, glaube ich. Also das darf man nicht verwechseln. Und trotzdem haben wir eine Debattenkultur, dass wenn jemand vielleicht auch gar nicht, um zu provozieren, sondern diese Fragen stellt, hey, aber warum bin ich denn jetzt toxisch männlich? Ja, weil. Und dann wird direkt auch mit einer Heftigkeit darauf reagiert, dass sich, glaube ich, viele auch aus der Debatte zurückziehen und sagen, ja, okay, was muss ich tun, um keinen Ärger zu kriegen? Jetzt, was muss ich sagen und wie? Spricht natürlich auch für eine Not, dass man sagt, es ist lang genug schiefgelaufen und wir wollen es jetzt auch gerne korrigieren oder anders machen oder besser machen. Und das ist dann wieder eine Frage von Geschwindigkeit. Aber wie kann ich denn auch diese fragenden Leute mitnehmen?
Ja.
Ne? Also ich habe einen Satz noch dazu, am Wochenende mit meiner Familie, liebe Familie Bettburg-Hau, schöne Grüße, zusammengesessen und da haben wir auch darüber diskutiert, ne? Und auch sehr leidenschaftlich dann diskutiert, ist denn jetzt gendergerechte Sprache das Hauptthema im Kontext von Geschlechtergerechtigkeit, was laut diskutiert wird? So, oder geht es, oder ist es vielleicht auch eine gute Stellvertreterdiskussion, damit wir nicht über andere Dinge, die wirklich wichtiger, weiß ich nicht, die wirklich lebensnah sind an den Leuten sind, ne? Und wo ich dann auch im Gespräch in meiner Familie gemerkt habe, da gibt es erstmal, wir kriegen das irgendwie mit und es gibt erstmal viele Fragen. So, und wo können wir die denn stellen? Oder darf man, und dann auch so, darf ich das überhaupt noch so sagen? Oder bin ich dann politisch unkorrekt?
Ja, und ich glaube, es gibt auch stellenweise vielleicht einfach zu wenig freundlichen Austausch, ne? Also immer dramatische Beispiele, wo Leute wirklich verletzt werden aufgrund von schlechtem Verhalten von Männern oder von Frauen in ihrem, also sich angegriffen fühlen in ihrer Geschlechteridentität. Aber es gibt ja auch noch super viel dazwischen, wo man einfach irgendwie auf einer normalen, freundlichen, nicht hitzigen Ebene einfach darüber ins Gespräch kommen könnte. Und ich glaube, dieser Schritt passiert ganz oft nicht.
Ich halte das auch für schwierig, weil die alle davon betroffen sind, ne?
Also, ja.
Das ist ja immer in Sozialwissenschaften, oder ja, das ist ja das Ding an Sozialwissenschaften. Wir machen ja eine Wissenschaft aus irgendwas, von dem wir selber betroffen sind.
Mhm.
Es gibt ja nicht diesen mega objektiven Blick von außen drauf, wie wenn man Fische beobachtet oder so. Wir sind halt selber Fische dann dabei.
Ja.
Und brauchen dann irgendwelche Instrumente, um uns da zu lösen.
Jeder ist Expertin.
Ja.
Vielleicht muss man es auch nicht lösen, aber dann, oder uns davon lösen, in so einem Diskurs, nur ja, brauchen wir dann einen anderen Umgang damit als Kränkung.
Und das ist in den Diskursen ja, wie du sagst, Vera, jeder ist Expertin, genau auch so komplex an der Stelle, weil du fängst mit dem Thema an und dann hast du ja genau auch schnell die Leute sagen, ja, aber das ist meine Meinung, so erlebe ich das, so sind die Männer, die ich kenne Und natürlich bin ich psychologisch ja auch immer dabei, meine Wahrnehmung zu bestärken an der Stelle. Ach, guck mal, wieder so, ich stehe immer an der längsten Kasse im Supermarkt. So, immer wenn keine Schlange da ist und ich einfach durchgehen kann, kriege ich es ja gar nicht mit. Aber da ist es wieder das Klischees und alle Männer, die ich kenne, sind eben so und alle Frauen so. Und da anzudocken und auch eine Lust zu erzeugen, warum das denn Spaß macht, auch darüber zu sprechen, ist ja auch, glaube ich, einfach herausfordernd, ne? Also, weil Dinge, die uns selbstverständlich sind, stelle ich plötzlich in Frage, ne? Also, du hast es gerade ein schönes Beispiel gesagt, Rüdiger sagt, ich soll aggressiver sein. Was heißt das denn? Wo bin ich das denn nicht? Und was will der jetzt eigentlich von mir? Und will ich das überhaupt? Und dann sagt Jan, aber die Männer könnten das auch. Und dann bist du plötzlich in so einem Wust. Was bin denn jetzt ich? Und was ist grundsätzlich? Und jeder ist natürlich dafür Experte. Hat ja jeder diese Themen, wo er dann gedanklich andocken kann und dann genau zu gucken, wie kann ich denn da auch einen wissenschaftlichen Fokus für kriegen und wie muss der aussehen, ist, ja, glaube ich, auch gerade in den Sozialwissenschaften nochmal eine besondere Herausforderung. Ne? Wenn ich einen Fisch beobachte, beobachte ich einen Fisch. Da ist irgendwie das Identifikationspotenzial eher gering. Ja, bei dir vielleicht mehr. Aber egal.
Frech.
Ja. Okay, welches Tier möchtet, mit welchem Tier möchtet ihr euch denn gerne mal identifizieren?
Das ist eine ernste Frage.
Weiß ich nicht. Ich versuche gerade eure schockierten Blicke mit weiterreden.
Ich hatte gerade noch einen Gedanken und jetzt ist der.
Dafür bin ich hier. Ich bin dafür da, Menschen von ihren konstruktiven Gedanken wegzuführen auf die Ebene des Wahnsinns, Blödsinns und Nonsens.
Damit du dich daneben stellen kannst und sagen kannst: Guck mal hier, der Typ.
Ja.
Also, was mir noch, als ich darüber mir Gedanken gemacht habe, gekommen ist, im Zuge dieser Black Lives Matter Diskussion, weil ich finde, das geht in eine vergleichbare Richtung. Ich folge da einer schwarzen Aktivistin, deutsche Schwarze, auf Instagram und die hat auch ein Buch geschrieben, Exit Racism, und macht sehr viel zu, ja, für weiße Menschen, damit sie sich selber hinterfragen, inwiefern sie Alltagsrassismus auch, also ein Teil davon sind, dass Menschen, schwarze Menschen sich von Alltagsrassismus betroffen sehen und versucht da die weißen Menschen zum Denken anzuregen, was sie auch sehr gut macht, und bestimmt hat sie da auch schon sehr, sehr viele Denkprozesse angeregt, aber und ich finde auch, das soll sie weitermachen und alles gut und so, aber es gibt so einen Punkt, also den habe ich bei mir gemerkt, weil ich mich auch schon privat sehr, sehr viel damit beschäftigt habe. Da denke ich manchmal, Manu, jetzt reicht's mir aber. Ne? Ich möchte mich nicht ständig so in die Ecke gedrängt und in der Arschlochrolle fühlen. Und so könnte ich mir vorstellen, also dass es auch vielen Männern geht, wenn ständig die arme Frauenkarte gespielt wird. Manu, ich mein's doch gar nicht böse. Ich bin doch eigentlich nett, und was mache ich denn bitte alles falsch? Wenn ich nichts richtig machen kann, dann habe ich auch keine Lust mehr. Das ist so ein bisschen so der große Drahtseilakt, den man da gehen muss.
Ich frage mich gerade, inwiefern, vielleicht machen wir doch nochmal, also da würde ich auch gerne nochmal eine extra Folge zu machen, inwiefern auch Digitalisierung da eigentlich eine Rolle spielt. Weil wir sind gerade so auf der Suche nach so Universalregeln, wie denn das miteinander gehen kann. Ja, und ich glaube, da gibt es ja viele Faktoren. Die Frage ist ja wirklich, inwiefern spielt es auf dem Land, am Arsch der Heide, eine Rolle, alle diese Umgangsformen, ja, also wie du sagst, da kommt eine schwarzhäutige Person zu mir, ne, und ich frage, ey, wo kommst du denn her? Egal, wie ich das jetzt meine. Ja, und es ist vielleicht die erste schwarze Person, die ich treffe. Ja, und dann aber kannst du aber so nicht sagen, ne? Weil, ne? Also die Frage ist, inwiefern müssen wir alle diese Konventionen in dieser Gleichzeitigkeit auch beherrschen? Also es wäre schön, wenn wir die beherrschen würden. Jeder, der mal längere Zeit im Ausland gelebt hat, also ich war mal für 6 Monate in Brasilien und habe gemerkt, da trittst du von einem Fettnäpfchen ins nächste, einfach weil dir 25 Jahre Brasilien-Erfahrung fehlen und gleichzeitig hast du einen riesen Bonus, weil im Zweifel die Leute sagen, ja gut, der ist halt Deutscher, der kann es auch nicht wissen. So. Und genau wieder diese Rücksichtnahme zu finden, also macht der das jetzt falsch, also bewerte ich das oder habe ich auch so dieses Gespür davon, okay, das kommt, ich habe da jetzt keine gute, aber es kommt von einem guten Ort, also diese Frage, wo kommst du her, kommt erstmal von einem guten Ort oder was auch immer, ne?
Und auch da kann man ja nicht pauschal für jeden Menschen wissen, wie er das auffasst, ne?
Genau, ja, und genau, was ich eigentlich sagen wollte, im Rahmen von Digitalisierung, kriegen wir das mit, auch diese Aufforderung, was man jetzt alles beachten muss, was man nicht mehr sagen darf, was man machen muss, wie man mit wem hingeht, das ist Rassismus, dies und jenes, das ist aber toxische Männlichkeit und sich dann noch zu fragen, okay, wie mache ich das denn jetzt? Und allein schon die Sorge, wenn ich jetzt überhaupt darüber rede, also ich denke jetzt schon gerade das Beispiel, was ich gebracht habe, war das jetzt politisch unkorrekt oder nicht oder weiß ich nicht, und du bist so gefangen in dieser Komplexität der, ja, das sich nicht, keine Scheiße bauen zu wollen, andere nicht verletzen zu wollen, also es ist ganz schön herausfordernd.
Ja, und das kommt irgendwie damit, dass ja, dass alles diverser ist, was ja auch gut ist und man die Sachen adressiert, ne? Und
ich möchte das vielleicht mal fokussieren auf ein anderes Beispiel, weil es geht ja um diese Gender-Frage. Letztens so einen Bericht gehört, wo es auch eben genau um diese Auseinandersetzung ums Flirten geht zwischen Männern und Frauen, wo dann einer sagte, ja, aber es gibt ja kein Flirt-Regelbuch. Also es gibt ja nicht so, wir sind uns irgendwie über so grob einig, was man irgendwie macht und wie. Aber erstmal, wenn du irgendwo bist, sprichst jemanden an und manchmal wird dir das schon als übergriffig ausgelegt, weil du irgendwie den abgelutschten Flirt-Anmachspruch genommen hast. So, wollte jetzt gerne einen machen, aber mir fällt gerade keiner ein. Wo frühstücken wir morgen, bei dir oder bei mir? Ich weiß, ist auch scheißegal.
Ist dein Vater Dieb?
Ja, ja, genau. Das ist wehgetan.
Ja,
als du. Ja, also diese Sprüche, wo man dann ja auch schon zu Recht sich fragt, sind die jetzt schon so abgelutscht, dass die in die Sexismus-Ecke gehören. So, aber die Frage ist ja irgendwie, wir wollen uns ja trotzdem kennenlernen. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, ob man die Dialoge, die man auf Tinder führt, ob die jetzt weniger übergriffig sind oder ob das dann der Vorteil ist, anstatt mich umdrehen zu gehen, blockiere ich dann die Person mit den doofen Sprüchen. Aber das ist ja so ein Beispiel dafür, wo ich glaube, also so ein Stück weit werden wir diese Grenzüberschreitungen, die wir im Leben begehen untereinander, auch nicht abstellen können. Ja. Und vielleicht, also begebe ich mich mal auf ganz dünnes Eis, also an Grenzen ist es ja manchmal auch ganz spannend. So, und es geht jetzt nicht um wirklich übergriffiges Verhalten, aber wirklich auch mal auszutesten und zu gucken und zu machen und zu tun. Ja, also, dass das erstmal auch voranbringt an vielen Stellen. So, und ich weiß nicht, ob ich einen Partner finde, wenn ich in der Disco am Stuhl sitze und durch die Gegend gucke, sondern irgendwie muss ich ja eine gewisse Aktivität auch zeigen. Ne? Und dann, wenn ich Glück habe, begehe ich diese Aktivität auf eine Art und Weise, dass mein Gegenüber das ansprechend und vielleicht so attraktiv und süß findet. Und wenn ich Pech habe, dreht sie sich um und denkt, was ist das für ein Arschloch? Hat er sie nur alle. Und das ist ja genau, was es ausmacht. Ich weiß es ja vorher nicht.
Ich glaube, die Quintessenz ist, dass man erstmal ein bisschen vorsichtiger ist. Am besten bis zu dem Zeitpunkt, an dem man einschätzen kann, wie weit man gehen kann. Damit macht man wahrscheinlich am wenigsten falsch. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr lehrreich, wenn man Fehler macht.
Bist du denn, Vera, eher die, die vielleicht irgendwann mal, wenn sie auf Partys unterwegs war oder in Flirtsituationen war, eher angesprochen wird oder auch angesprochen hat?
Das ist natürlich jetzt eine sehr private Frage,
ja.
Rüdiger.
Ich darf mal ja alles fragen, hast du gesagt vorher.
Ich habe das noch nicht so häufig selber gemacht. Ja. Ich habe aber schon auch gedacht, das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn ich das mal gemacht hätte oder wenn ich denke, boah, jetzt mache ich das mal. Ich habe mir schon auch mal überlegt, es wäre sogar ziemlich cool, wenn ich kleine Kärtchen mit meiner Nummer in der Hosentasche hätte und dann würde ich die einfach verteilen. Wenn es gibt ja so Situationen, da denkt man so, jetzt vielleicht. Ja. Also ich würde alle Frauen dazu ermutigen. Ich glaube, das würde auch gut ankommen. Was ich bisher so von Männern gehört habe, würden die sich da ziemlich drüber freuen.
Das glaube ich auch.
Ich glaube, insgesamt kommt es da ja auch nicht auf den Inhalt an, sondern auf die Authentizität. Ne, also wenn ja auch gerade bei den Anmachsprüchen, natürlich kommt das komisch, wenn hier dein Vater ist ein Dieb.
Das ist ja Akt der Verzweiflung auch schon fast, muss man ja sagen. Aber
auf der einen, ja, natürlich, das ist ja dann das, was da dann so mitschwingt. Also man kann das ja auch mit einem Augenzwinkern sagen, beide wissen schon, worum es geht. So, und dann kann das ja auch was Sympathisches haben, irgendwie.
Ja.
Aber wenn das dann mit, wenn sich jemand dahinter versteckt oder so, es geht ja nicht nur um Inhalt, ne? Es geht ja darum, was, ne, was gebe ich da mit? Und ich meine, wenn es so was Persönliches wie eine Telefonnummer ist, dann ist das natürlich das ist ziemlich groß.
Und das sind ja letztlich Anzeichen auch von, also von Verunsicherung. Also da wird ja irgendwie mit einem coolen Spruch was überspielt,
ja, ja,
wo man ja eigentlich, also wenn wir mal bei diesem Beispiel waren, aber man lernt sich ja eigentlich auch selbst in der Disco oder im Club ja erstmal kennen, man guckt drüber, jemand guckt zurück, lächelt jemand, lächelt nicht. Also wo man ja, wenn man gute Antennen hat, das ja auch mitkriegt, ja, und also ich habe jetzt das Glück noch nicht so oft gehabt, aber meine Frau, die auch erzählt, früher, ja, dann hat sie irgendwelche Getränke ausgekriegt, ne? Und gerade wenn das eigene Portemonnaie ein bisschen eng sitzt, ja gut, dann 10 Minuten quatschen und hier dafür ein Cocktail umsonst, okay, ne, wo sie auch dann da saß und dann, wo kommt denn das Getränk jetzt her? Ja gut, okay. Und das ist ja auch so ein Ausdruck von Verzweiflung. Ich gebe mal, also ich kaufe mir jetzt mal 10 Minuten Gespräch mit dir dadurch, dass ich dir dich einlade, darf ich dich auf ein Getränk einladen? Ne? Also das ist ja wirklich auch viel, ja, dann einfach Hilflosigkeit dabei. Wie mache ich, was mache ich denn jetzt irgendwie als Einsteiger? Und das ist ja das, was ich sage, es gibt ja keine Regeln dafür. Und das ist ja auch gut so, also dass es keine gibt an der Stelle.
Ja, das ist dann, es könnte ja oder hat ja was von so einer Regel, ne, mit so einem Spruch anzufangen. Und die ist ja seit, ich weiß nicht, Gott sei Dank, seit 30 Jahren überholt.
Ja, oder wir sind einfach auch aus dem Geschäft raus, Jan, mit unseren fast 40 Jahren.
Fast 40.
Fast 40. Sprich von dir selbst, Rüdiger. Ja. Ja, okay, gut, du kennst noch alle aktuellen und überholten Anmachsprüche.
Jan ist noch gut. Mitten im Geschäft.
In meinem linken Fuß.
Habe ich gerade gemerkt, ja. Jan hat die wunderbaren Mikrofone an einem drehbaren Tisch festgemacht und wenn einer jetzt am Tisch dreht, haben wir alle kein Mikro mehr. Genau, vielleicht kommen wir so ein bisschen von Berlin Tag und Nacht, Flirten in der Disco, nochmal auf so ein anderes Level. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben oder was mich so interessiert. Ich habe mal erzählt im letzten oder vorletzten Folge, Jan hat mir dazu geschrieben, ich würde mich selber als Feminist bezeichnen. Das kommt so aus meiner Jugendzeit. Ich hatte tolle Mitschülerinnen, die ich cool fand und als die sich das erste Mal so mit ihrer beruflichen Perspektive auseinandergesetzt hat, wurden mir diese Ungerechtigkeit da auch bewusst und setze mich da seitdem dafür ein. Du bist ein wenig jünger als wir, ne? Du bist 28 Jahre alt, also mehr als 10 Jahre jünger als ich und ein paar Monate jünger
von fast 40.
Ein paar Jahre, genau. Also gab es, was waren denn für dich so Momente, dass du sagst, Mensch, ich bin auch an diesem Emanzipations- und Prozess drin, dass du irgendwann sagst, ich studiere Gender Studies, ich mache hier soziale Arbeit beim Bundesverband als Frau. Also was hat dich denn da dich persönlich denn mal angezündet an der Stelle? Welche Ungerechtigkeit oder welches Erlebnis?
Was Konkretes gibt es da, glaube ich, nicht. Also ich glaube nicht, dass ich schon Feministin war, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Das war auch mehr so eine Wahl aus der Verzweiflung heraus, muss ich ehrlich gestehen. Das macht ja aber nichts, ist ja später dann noch alles gut gegangen. Ja, ich glaube, so im Zuge meiner Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen im Bachelorstudium hat es angefangen. Und ja, wenn man sich da inhaltlich einfach mehr mit befasst, dann wird einem werden einem so strukturelle Ungerechtigkeiten einfach viel bewusster. Und irgendwann hat es halt einfach auch angefangen, mich zu ärgern. Und dann habe ich auch angefangen, das mehr zu sehen. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gesehen, wie das wo wirkt. Und ja, deswegen gab es bei mir dann auch irgendwann den Punkt, wenn einen das irgendwie sehr frustriert, also ich habe dann gedacht, so ich möchte gerne auch mehr erreichen, mehr schaffen. Ich möchte auch zeigen, dass das nicht aufgrund meines Geschlechts ich weniger kann oder weniger wert bin. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Und ich finde es irgendwie auch manchmal ein bisschen schade, dass nicht alle das so sehen. Also alle, die davon betroffen sind, dass es viele Frauen gibt auch, die denen das irgendwie egal ist oder die auch das ablehnen. Zum Beispiel gab es ja letztens so eine Diskussion auch darüber, weibliche Grade bei der Bundeswehr. Und da gibt es viele Offizierinnen, die das total ablehnen. Und das kann ich irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und ich finde das schade, dass sie nicht auch sichtbarer Teil der Gesellschaft sein wollen, sichtbarer, gleichwertiger Teil. Und da frage ich mich dann, ja, also natürlich kann ich die Motivation oder den Gedanken dahinter, dass es vielleicht mehr Ungleichheit schafft. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich die Motivation dahinter verstehen kann. Du hast so genickt, Jan. Sag mal, was du denkst.
Also ich kann das, also verstehen kann ich das schon. Denn es ist ja, also wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, also über Männer- oder Geschlechterpolitik, ne? Das war ja der Inhalt vom letzten Podcast. Und da ging es ja viel um dieses System, unter dem oder in dem beide Geschlechter leiden, nur auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube schon, dass wenn es weibliche Dienstgrade bei der Bundeswehr gäbe, scheinbar gibt es die nicht. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, nee, wollen wir nicht, weil das hat es früher nicht gegeben. Und wir machen das Spiel noch so lange mit und gucken irgendwie, was es noch hier so zu holen gibt. Und es ist grundlegend, muss man sich das System ändern. Und das ist immer Arbeit und das ist erstmal komisch und erstmal ist es
Ja.
Krise. Und ich meine, ich sitze jetzt hier nicht vor dem Mikrofon, um zu sagen, dass die ganze Bundeswehr sich jetzt dadurch verändern würde. Aber ich glaube, dass Veränderung immer erstmal seltsam ist und dass
Ja.
immer erstmal Ablehnung da ist. Und gerade in einem, nach meinem Dafürhalten, ziemlich hierarchischen System wie der
Ja.
Bundeswehr oder was auch, ich meine, ich habe Zivildienst gemacht, aber ich denke mal, dass da so männliche Stereotype auch eine große Rolle spielen können, ne? Auch wenn es um so bestimmte Rituale geht. Ich meine, die gab es ja in den Medien ziemlich häufig. Und da geht es ja eben um diese hegemoniale Männlichkeit. Und ich finde das total spannend, an welchen Stellen oder in welchen Situationen Frauen partizipieren in diesem System, ohne dass sich das System verändert.
Ja.
Und das sieht dann vordergründig total krass aus. Und dann gibt es nur auch eine Managerin und dann ist die eine starke Frau, ist aber eigentlich, macht die das Spiel mit. Und ich sag mal überspitzt, hat die gleichen Verhaltensmuster, die schaden an anderen Stellen.
Genau.
Und trotzdem wird die in diesem System nicht so hochkommen wie vielleicht ein gleich qualifizierter Mann oder so, ne? Wegen verschiedener anderen Dinge.
Ja.
Und das finde ich dann schade.
Ja, weil das ist nicht kämpferisch, ne? Man versucht so dann sich anzupassen, um nicht aufzufallen und eventuell dann ähnliche oder in dieser männerdominierten Branche sich behaupten zu können oder nicht unterzugehen oder so.
Ja, und ich behaupte, um das Wort mal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, nur in einem anderen Kontext, ich behaupte, dass es da um die Abwehr von Unsicherheit geht. Ne? Gab es immer, haben wir immer so gemacht. Und das zuzulassen, dass es jetzt erstmal nicht so funktioniert, sondern dazu stehen und sich die Frage zu stellen, wie genau machen wir denn weiter, ne, und diesen einem Diskursplatz einzuräumen, für den man sich vielleicht auch keinen Raum nehmen kann. Ne? Das ist ja das Blöde, es passiert ja ständig. Das ist ja in jede soziale Praxis ist ja Geschlecht mit eingewoben. Ne? Jede Rolle hat einen Weg über so einen geschlechtlichen Habitus, wie wir den ausfüllen. Und deswegen ist es eben auch so schwierig, da einen Diskurs zu führen. Jeder ist davon betroffen in jeder Situation. Und umso spannender ist das Thema.
Vera, ich hatte ja gerade auch gefragt, gibt es so ein Erlebnis bei dir in deiner Biografie, wo du sagst, ja, das ist auch der Grund, warum ich mich in diesem Emanzipations- und Gleichstellungsprozess beteilige? So, du hast gesagt, boah, schwierig, gibt so, ist so die Summe der vielen kleinen Teile, kann ich verstehen, so. Mich würde mal interessieren, du bist jetzt würdest du sagen, in den letzten 15 Jahren, wie war so die Entwicklung in diesem Prozess? Du hast dich natürlich persönlich damit dann beschäftigt, ne, das studiert Gender Studies, jetzt bist du beim SGM-Bundesverband. Siehst du eine Entwicklung in irgendeine Richtung oder eine Rückentwicklung oder kommen wir der Gleichstellung eher näher oder eher weiter weg oder wo steht da die Frau in Deutschland?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass so dieser Diskurs darüber der wurde, so soweit ich mich erinnern kann, noch nicht so intensiv geführt, gesamtgesellschaftlich wie jetzt. Also das ist schon eine gute Entwicklung, würde ich sagen. Oder vielleicht nehme ich das auch nur so wahr, weil für mich selber das privat mehr ein Thema ist und ich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mehr darüber spreche und mich ja auch beruflich tagtäglich damit auseinandersetze.
Frauenbewegung beschäftigt sich ja wirklich schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten damit. Und hier sitzen jetzt zwei Männer mit dir in einem Raum, die sagen, wir wollen uns auch als Männer damit beschäftigen. So.
Das braucht es ja auch.
Ja, genau. Ach, genau, schön. Sehr gute Übernahme eines Angebots. Nee, ich wollte aber fragen, was bräuchte es denn von den Männern aus deiner Sicht? So aus deiner Perspektive Gender Studies, die ich ja auch weiß, die sehr geprägt ist vom Diskurs der Frauenemanzipation, ist ja auch richtig so, so zu gucken. Ich glaube, alle Gender Studies werden auch es gibt nur einen Mann, glaube ich, der in Gender Studies unterrichtet oder sehr wenige auf jeden Fall. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit Dingen, die ich nur so halb weiß. Aber was bräuchte es von den Männern im Gleichstellungsprozess, um diese Nöte, die wir jetzt ja auch schon breit diskutiert haben, mit aufzulösen?
Vielleicht so ein ehrliches sich bewusst machen der eigenen machtvollen Position. Und das ist ja überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, ne? Die Männer, die jetzt in unserem, eurem Alter sind. Also man wird ja als Mensch in so eine Gesellschaft reingeboren und wird sozialisiert und nimmt dann halt einfach auf, wie die Gesellschaft funktioniert. Und da kann man ja nichts für per se, aber es ist in der Verantwortung eines jeden Menschen, da die eigene Rolle zu reflektieren und zu gucken, ja, wie verhalte ich mich, was habe ich für Privilegien und wie schränke ich oder verletze ich damit, schränke ich ein oder verletze ich damit eventuell andere Menschen. Und gerade als Männer, die halt nichts dafür können, aber in machtvolleren Positionen sind, sich einfach dessen bewusst zu werden und vielleicht einfach mal in den Austausch zu gehen mit Leuten, die aufgrund verschiedener Merkmale, Geschlecht, Sexualität, Religion, Hautfarbe, was auch immer, Alter, Diskriminierung erfahren haben.
Ich beziehe das mal auf uns insofern, Hier sitzen jetzt zwei Männer, sind ein bisschen älter als du. Du sitzt hier als Fachmänner und als Fachfrau. Du bist jetzt seit einem Dreivierteljahr beim SKM-Bundesverband. Ein großer Teil von der Gleichstellungsdebatte ist natürlich auch der Beruf, ne, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch mit dem Fokus auf die Frau. Muss jetzt überlegen, wie dünn das Eis für dich ist, wenn ich dich jetzt auffordere, über deinen Arbeitgeber zu sprechen. Ist ja auch meiner. Wenn ich so sage, wir haben ja sehr bewusst die Entscheidung getroffen, wir wollen jetzt eine Frau auch haben, um dieses Team der Männerarbeit, Jung- und Männerarbeit mit dem Ziel Männerberatung in Deutschland weiter auf- und auszubauen, dabei zu haben, und haben dich erfreulicherweise gefunden und hast gesagt, ich mache das, ich kann das. Wie macht der Verband das? Ist das für dich bis jetzt auch in diesem Kontext eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, oder kriegst du auch mit in den letzten Monaten, ich bin hier die junge Kollegin und die Stereotypen, die gesamtgesellschaftlich eine Rolle spielen, kriegst du auch an Punkten beim Bundesverband mit? Und ich frage da wirklich so nach so blinden Flecken. Es ist ein Männerfachverband. Ich finde das erstmal auch okay, dass es so ist. So. Und jetzt bist du als junge Kollegin da und siehst dann, naja, die wollen hier Geschlechtergerechtigkeit machen, aber selber da der Spruch und hier und da nehme ich Ungleichbehandlungen wahr, weil ich eine Frau bin, und da hat der SKM blinde Flecken. Also ist jetzt, jetzt fange ich an schon zu interpretieren und zu. Wie erlebst du dieses erste Dreivierteljahr? Schönen Gruß an Herrn Buttgereit, unseren Chef. Ja.
Also ich bin erstmal natürlich ziemlich zufrieden.
Ja, wäre das passiert, wenn du am Anfang sagst, ihr dürft mich alles fragen? Da sitzt sie hier nachher.
Also das habe ich ja auch schon mal gesagt. Junger Mensch sein und junge Frau sein in einem Verband, der sehr männlich geprägt ist und Arbeit für Jungen und Männer schwerpunktmäßig oder mit einem großen Schwerpunkt anbietet, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das liegt zwar ganz sicher auch daran, was ich mir selber für Gedanken darüber mache oder wie ich das selber als Schwierigkeit empfinde. Das ist ja dann nochmal individuell. Ich glaube, grundsätzlich ist ja einfach das ganz, ganz Positive daran, dass viele Menschen, die beim Bundesverband arbeiten oder beim SKM arbeiten, SozialarbeiterInnen sind und einfach so qua Beruf man gut mit denen sprechen kann und Sachen adressieren kann. Aber trotzdem ist ja jeder Mensch ein Mensch und es gibt natürlich.
Ich habe gerade die Augen verdreht und Vera hat es natürlich gesehen. Ja, also jeder Mensch ist ein Mensch, da stimme ich dir zu.
Klar,
ich dir zu.
Gibt es blöde Sprüche. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt schlimmer ist als in anderen Branchen, aber
Ich hoffe, dass jetzt, musst du sagen, ich hoffe, es ist ein bisschen weniger, also weiß ich nicht.
Ich kenne ja keine anderen Branchen, ne? Ich weiß nicht, wie das so, das wäre vielleicht mal interessant.
Aber selbst wer sich, ich finde es ja, danke, dass du es so ehrlich sagst, also interessant, selbst wenn wir uns als Verband das auf die Fahnen schreiben, dass du mit deiner Sensibilität auch merkst, ja, und es gibt Momente, wo ich denke, da gibt es Sprüche, ne, wo ich denke, selbst bei einem Verband, der sich genau dieses Gespräch auf Augenhöhe auf die Fahnen schreibt.
Ich habe ja vorher hauptsächlich mit Frauen zusammengearbeitet. Das ist natürlich ein anderer Umgang jetzt, ne? Das merke ich schon ziemlich deutlich. Also es herrscht ein anderer Ton so. Das ist nicht negativ gemeint, einfach anders. Ich finde es grundsätzlich einfach spannend, verschiedene Perspektiven oder verschiedene Arbeitsumfelder mal auszutesten. Wie ist das denn bei dir, Jan? Du bist ja in einem, also, oder? Wie ist dein Umfeld bei der Arbeit?
Ich hatte ja eingangs diese ziemlich direkt diese Frage gestellt, ne, wie ist das für dich, so mitzubekommen, in dem Umfeld zu sein, wo halt nur Männer sind, die mit der Haltung arbeiten. Wir sind Männer, deswegen sind wir die Experten für Männerberatung. Für mich ist das auf jetzt beim SKM Düsseldorf die Stelle. Ich kenne den Rüdiger sehr gut, ich kenne Stefan Buttgereit gut, ich kenne den Kollegen Manfred Höges sehr gut. Das ist halt für mich was sehr Vertrautes. Ne? Mhm. Und habe eben auch schon recht früh so diese Haltung mitbekommen, du bist durch die Ausbildung, aber eben auch, da ich selbst ein Mann bin, qualifiziert dazu, diese Arbeit zu machen. Also ich bin da sehr sicher drin. An anderen Stellen bin ich da natürlich unsicher, das war ja beim letzten Podcast oder auch beim Podcast davor oder bei der Folge, an anderen Grenzen stoße ich dann halt oder bewege ich mich dann auf so einem Minenfeld oder meine mich auf einem zu bewegen. Ne? Weil wenn ich da so in den Verband reingucke, dann denke ich so, ah, hier bin ich safe, ne? So als auch Experte für Männerarbeit hier ist so meine Komfortzone. Wenn ich mich nach außen drehe, dann kann es sein, dass ich ein paar aufs Maul kriege. So, und deswegen meine Frage ganz am Anfang, dass diese Haltung merke ich so, dass es halt meine Komfortzone ist. Und als ich das erste Mal so gehört habe oder mitbekommen habe, dass es diese Haltung gibt, oder ich wähle diese Haltung, ne, dass Männerarbeit nur von Männern gemacht werden kann oder so. Mm. Und es geht ja eigentlich eher oder vielmehr um die Art und Weise, wie man Männern begegnet. Mm. Aber hat er dann auch direkt so, ja gut, aber ist ja eigentlich unfair Frauen gegenüber dann. Ne, also deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass du diese Arbeit machst beim Verband und dann auch da Rückmeldungen gibst und sagst, ja gut, aber jetzt habt ihr hier euch auf die Fahne geschrieben, wir machen Geschlechtergerechtigkeit und jetzt trotzdem verhaltet ihr euch so und so und so. Also so beantworte ich diese Frage. Ich hoffe, ich habe diese Frage beantwortet. Also wenn ich in die eine Richtung gucke, finde ich, ist das für mich mit sehr viel Geborgenheit verbunden auch. Also so ein Gefühl, das da mitschwingt. Und auf der anderen Seite so nach draußen ist dann kann es dann nochmal gefährlich werden oder kann ich da noch mal anecken mit dieser Haltung?
Ja, das ist natürlich was, wo ich immer das Gefühl habe, ich muss mich beweisen, weil ich da die andere bin, in Anführungsstrichen, ne, in vielerlei Hinsicht. Also vordergründig natürlich aufgrund des Geschlechts, aber auch dann noch relativ jung und so, ne, dann ja, muss man einfach irgendwie, also habe ich das Gefühl, ich muss viel zeigen, dass ich da meine Daseinsberechtigung habe. Ja, das ist aber auch okay vielleicht.
Ich finde gut, dass du das nochmal so klar benannt hast, weil ich glaube, das ist ja genau dieser Spannungsbogen zwischen diesem eigentlich Anspruch, ey, wir arbeiten irgendwie als Menschen miteinander und müssen gucken und trotzdem gibt es Sprüche in Kontexten unter Männern und vielleicht auch, du hast gesagt, du hast vorher mehr mit Frauen gearbeitet und auch unter Frauen, die vom anderen Geschlecht anders gehört werden, ne, und das kann sein, dass die wirklich auch grenzverletzend und übergriffig sind, diese Sprüche. Ne? Kann natürlich auch sein, dass die unbedacht sind. Und spannend ist ja, dass wir in unserer Geschlechterperspektive da anders hinhören, weil ich glaube, wir diesen Sprüchen auch andere Ernsthaftigkeiten geben in den Kontexten und in den Zusammenhängen, wo wir sind und wissen, wie wir die einordnen können. Und ich glaube, es fordert gerade zwischen Männern und Frauen eine besondere Sensibilität dafür zu sein. Und wie du es gerade gesagt hast, aus meiner Sicht, also ich habe ja mit die Entscheidung getroffen oder mit mich dafür eingesetzt, dass wir gerade auch genau dieses Profil, eine junge Frau einstellen, genau in dem Wissen, dass der Blick und die Perspektive anders sein wird oder in der Hoffnung, dass es so sein wird und in dem Wissen, dass es wichtig ist und dass sie nicht besser oder schlechter ist, sondern sie ist anders. Ne? Weil wir als Jungen und Mädchen aus unserer Sozialisation einen Blick mitbringen und wir gucken natürlich auch auf Arbeit ganz anders. Also ich kann mich noch erinnern, Schule, ich bin durchaus auch ein Bildungssystem-Skeptiker, aber es gab natürlich auch schon eine in der Schule eine große Gleichbehandlung. Natürlich kam, nicht falsch verstehen, eine große Gleichbehandlung im Sinne von, wir haben alle in einem gleichen Erfahrungsraum gelebt. Wir haben da in einer Klasse gesessen und da vorne war ein Lehrer, hat uns was erzählt. Der hat auch die Mädchen und die Jungs anders behandelt. Aber an der Stelle gab es dann ja auch für mich so diese ersten Signale, jede Ungleichbehandlung, die auf Jungs und Mädchen zutrifft, ist ja doof, schon jetzt. Ne, und jetzt sind wir in einem beruflichen Kontext, wo ich merke, da ist es noch viel krasser. Also genau wie du sagst, also es ist ja absurd. Und du sagst, ich frage mich, wie ich mich beweisen muss. Und wir haben dich genau aufgrund dieser Kriterien als junge Frau eingestellt. Und du fragst dich, wie muss ich mich als junge Frau jetzt hier beweisen? Also es ist ja spannend, genau dieses Spannungsfeld in den Blick zu nehmen. Und dann sich zu fragen, wie kommen wir denn jetzt auch darüber wieder ins Gespräch? Und was heißt das eigentlich? Weil du sagst ja auch zu Recht, ich bin jetzt ja auch mehr als eine junge Frau. Also, das ist jetzt ja nicht meine Qualifikation, sondern meine Qualifikation ist ja eine andere. Und dann ist wieder dieser Moment, Knoten im Kopf, worum geht's denn jetzt? So, und ich kann es auch nicht auflösen, aber ich merke das, wenn ich Vorträge halte zur Männerarbeit, ist mir auch immer sehr klar, es geht auch darum, warum engagiert sich denn ein noch nicht 40-Jähriger, also ein noch relativ junger Mann, für dieses Thema. So, das heißt, deswegen auch mal die Frage, wofür brennen wir denn eigentlich, ne, auch beruflich? Und wo und ich kann ja für mich erstmal persönlich sagen, für mich privat, ich komme im Leben eigentlich so meistens relativ gut zurecht mit meinen Beziehungen, mit meinen Freunden, mit Männern und Frauen daher will ich auch zu gucken, worüber wollen wir eigentlich wann, mit wem, wie sprechen? Und worüber müssen wir reden? Worüber sollten wir vielleicht auch nicht mehr reden, damit es sich auch mal auflöst, je öfter wir es wiederholen? Uff, ja, das ist auch ein ganz schöner Rucksack an Themen und Gepäck.
Ja, und welche Rolle spielt dabei auch die Tatsache, dass wir in einem katholischen Verband arbeiten?
Ja.
Zum Beispiel. Constanze hat das letztens noch erzählt, dass sie in einer Facebook-Gruppe irgendwie Werbung gemacht hat für den SKM und echte Männer reden und dann haben das Leute gegoogelt und dann kam direkt katholischer Verband, echte Männer reden, wo befinden wir uns denn hier, in welcher Steinzeit-Männervereinigung?
Hatten wir an einer Vorstellung der Uni, die hatte uns angefragt, ob wir Beratung für Männer machen würden und dann waren wir schnell in einem Diskurs über Aussagen der katholischen Kirche, wie das denn zusammenpassen würde mit Männern und Frauenbildern und konnten wir dann auch nicht auflösen, aber wir sind erstmal ein Wohlfahrtsverband, ne, in katholischer Trägerschaft, aber es ist genauso, wie du sagst, wer das an welcher Stelle wie wann wo versteht, ist wieder eine andere Frage und wiefern das eine Rolle spielt. Bist du eigentlich katholisch, Vera?
Ja. Gute Christin.
Genau, gute Christin.
Ja, und das ist so, also für mich ist das halt so eine zentrale Frage meines Aufgabenfelds oder was ich zumindest so wahrnehme, zu klären wirklich, also wie es auch jetzt schon durchgeklungen ist, wie können wir wirklich schaffen, transparent zu machen und eine Brücke zu bauen zwischen der Wissenschaft im Elfenbeinturm und der in Anführungsstrichen normalen Bevölkerung. Wie können wir es schaffen, da die Leute abzuholen, wo sie sind und mit ins Boot zu holen in unsere Gedankenwelt?
Wunderbar einleitende Worte in den Abschluss dieses Podcasts. Nachdem wir jetzt nochmal wunderbar unsere Verwirrung und die Schwierigkeit und die verwirrenden Rucksäcke in den Raum gestellt haben, hast du natürlich vollkommen recht, Vera, das Brückenbauen und das Miteinander reden und zu gucken und identifizieren. Und wir sind Fachleute. Ich meine, du Gender Studies, Sozialwissenschaft, ich bin Sozialarbeiter, seit vielen Jahren im geschlechtsspezifischen Bereich tätig und wir sitzen hier und können erstmal sagen, wir sitzen eher im Elfenbeinturm, so, und trotzdem finden wir hier in einer Stunde Gespräch 18 Themengebiete, wo man sagt, jetzt ist er verwirrend, was ist hier politisch korrekt, inkorrekt, was sprechen wir nicht besser nicht an, um es nicht zu verfestigen und. Da sind wir linkspolitisch,
kann
da sind
man
wir rechtspolitisch.
Veröffentlichen? Ist das wirklich okay?
Ja, natürlich.
Das ist eine hervorragende Idee.
Das ist eine hervorragende Idee, das zu veröffentlichen, auch um eben nicht nur Ergebnisse zu präsentieren wie im Elfenbeinturm, sondern auch um zu zeigen, dass auch wir als Profis da ja im Prozess sind und auch mit unseren persönlichen Erfahrungen und Themen da aufzutreten, um halt als Beispiel voranzugehen, damit da auch sich mehr Leute dran beteiligen, finde ich, in diesem Diskurs.
Apropos Beteiligung, Jan, kennst du eigentlich unsere E-Mail-Adresse?
Ja.
Okay. ich habe für die liebe Hörerschaft noch einen Arbeitsauftrag, also die E-Mail-Adresse, die Jan gleich einsprechen wird. Da bitte ich euch natürlich auch Rückmeldung zu geben an alle, die Geschlechtergerechtigkeit wichtig ist. Natürlich nochmal Gesprächszeiten auch nachmessen. Hatte Vera als Frau auch die gleichen Gesprächsanteile wie hier als Männer? Wir müssen natürlich auch gucken, gilt 50-50, also 50% Gesprächszeit pro Geschlecht oder 33% pro Person.
Fühle mich ganz gut vertreten.
Fühlt sich ganz gut vertreten, ja. Dann natürlich auch alle Mansplaining-Momente ausarbeiten, bitte, und mir zuschreiben. Das heißt, wo wir natürlich nochmal.
Ja, die werden alle dir
zuschreiben. Wo Rüdiger nochmal erklärt hat, was Jan und Vera und oder Vera wirklich sagen wollten. Über dein Manspreading, Jan, reden wir besser gar nicht. Da hast du ja Glück, dass das hier ein Podcast ist und keine. Das ist schön, wenn ich Dinge sage, die Jan einfach nur kopfschüttelnd ins Mikro grinsen lassen. Sehr gut. Genau, also diese und andere Bemerkungen und Kommentare schickt ihr bitte an mich per E-Mail über die E-Mail-Adresse
podcast-emr@skmev.de. War es richtig?
Ich weiß es nicht genau. Also entweder ist es podcast-emr oder emr-podcast. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so, wie du gesagt hast. Ja, nämlich?
podcast-emr@skmev.de.
Im Zweifel einfach beide reinschreiben.
Genau, Digitalisierung vielleicht dann beim nächsten Mal. Ja, ich habe nur noch einen Satz, den ich sagen möchte, aber vorher natürlich vielleicht erstmal dich, Jan, und dann Vera. Jan, möchtest du unserer Zuhörerschaft noch etwas mitteilen?
Also ich wünsche mir weiterhin Feedback von den Leuten, die sich das interessiert anhören. Bisher kriege ich immer recht ehrliches Feedback. Das wünsche ich mir auch weiterhin. Ich fand es sehr, also für mich war es heute ungewohnt, zu dritt hier zu sitzen. Einfach nur, weil wir halt zu dritt sind und ich dann auch anders, also dann gefordert bin. Ne? Also ja. Kann mich dann ein bisschen mehr zurücknehmen, muss dann ein bisschen mehr aufpassen, wenn ich was sagen möchte. Oder also sind halt dann schon andere, hab dann eine andere Rolle. Ne? Hab mich gefreut, dass ihr wieder meine Gäste wart. Haben mich sehr gefreut, dass wir diese Technik jetzt haben und bin sehr gespannt darauf, wie das klingen wird.
Ja, ich möchte eigentlich gar nicht groß was sagen jetzt. Ich habe schon so viel gesagt, aber vielleicht nochmal danke, dass ich heute hier sein durfte. Es ist auch sehr nett bei Jan in seinem Wohnzimmer. Sehr inspirierend, möchte ich fast sagen. Und an die harschen KritikerInnen da draußen, geht bitte nicht zu hart mit uns ins Gericht. Oder doch? Ich weiß nicht.
Da können wir wenig Einfluss drauf nehmen. Tja, geht mit uns ins Gericht, erklärt uns die Welt. Ja, Vera, vielen Dank, dass du den Mut hattest, insbesondere bei diesem eher immer noch recht jungen Projekt Echte Männer reden, der Podcast, teilzunehmen und ihn bereichert hast um diese tolle weibliche Perspektive.
Gerne.
Das war Echte Männer reden, der Podcast mit Rüdiger,
mit Jan
und Vera.
Oh, ist auch mal wieder geschafft. Gibt es eigentlich nur ein Bier heute oder können gleich nochmal zu?
Spannend.